Ja, guten Morgen auch von mir. Und ich habe heute Morgen so bei dem Wetter gedacht, dieser Online-Gottesdienst über YouTube von zu Hause ist eine feine Sache. Man kann im Schlafanzug in der warmen Wohnung bleiben, sich eine Tasse Tee oder Tasse Kaffee nehmen. Man könnte sich sogar mit so einem Laptop oder hier so ein Tablet ins Bett legen, ins warme Bettchen und den Gottesdienst verfolgen. Man muss nicht raus bei dem Wetter. Das ist ja irgendwie schön, ne? Aber es ist doch toll, hier miteinander Gemeinschaft zu haben und hier im Gottesdienst zu sein. Und ja, wo immer wir auch sind, ob hier oder zu Hause, ich freue mich, dass ein jeder, der zuhört, mit dabei ist. Heute Morgen haben wir ja in dem Predigtext oder in der Bibellese den Text gehört, wie der Herr Jesus in die Wüste geführt worden ist und von dem Teufel versucht worden ist. Dieser Text ist ja für diesen Sonntag uns vorgegeben. Durch die Losung habe ich mich mit Herbert drüber unterhalten, weil ich wusste gar nicht, wer gibt das eigentlich immer vor, welcher Text eigentlich so im Normalfall so dran ist. Und ich habe mich immer gefragt, wer macht das eigentlich, wer gibt das so vor? Ja, das kommt von den Herrenhuter Losungen, wurde mir erklärt. Ja, ich habe als Predigttext einen etwas anderen Text, aber es ist das gleiche Thema. Es geht heute um das Thema der Versuchung. Was sind Versuchungen? Und genau, darum soll es heute gehen. Und der Predigttext, der steht in Jakobus 1, die Verse 12 bis 18. Den möchte ich nun lesen und ihr könnt sie mitlesen dort an der Wand. Selig ist, wer Anfechtung erduldet. Oh, ich muss mir die Brille aufsetzen, entschuldigt, ich kann das sonst gar nicht richtig lesen. So, jetzt geht's. Selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat den, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine Lieben, alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommt von oben herab, von dem Licht, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung noch Wechsel von Licht und Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ja, das ist der Predigttext für heute und den wollen wir uns mal angucken. Ich weiß gar nicht, so Thema Versuchung. Also als erstes, als ich mir da Gedanken zugemacht habe, ist mir eingefallen, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Milka. Jeder kennt das irgendwie, wobei ich gelesen habe, dass die Firma, die Milka herstellt, also die Schokolade herstellt, das ist ja die Firma Kraft, dass die diesen Werbespruch gar nicht mehr verwendet. Der neue Werbespruch heißt, trau dich zart zu sein. Aber dieser Spruch, Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, hat sich in uns irgendwie eingebrannt. Fast jeder kennt diesen Spruch, der auch schon mal so eine Werbung gehört hat. Und habe ich mich so überlegt, ist das wirklich so? Ist Schokolade eine Versuchung? Also für mich glaube ich nicht. Ich esse mal schon mal eine Schokolade, aber im Grunde denke ich, ist es nur eine Versuchung für den, der wirklich sehr, sehr stark zuckerkrank ist. Und der sollte die denn besser nicht essen. Und vielleicht wird er da keine gute Freude dran haben. Ich habe mir auch Gedanken gemacht und mal nachgeschlagen in Google, was heißt eigentlich Versuchung? Und wo kommt dieses Wort her? Und die Bedeutung, die möchte ich euch mal vorlesen. Äußerst verlockender Reiz, der zu einer Handlung verleitet, die verboten, unmoralisch, irrsinnig oder destruktiv oder zerstörerisch ist. Und dann stand da noch weiter, eine Versuchung ist der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist, einer sozialen Norm widerspricht bzw. verboten ist. Sie kann sich auf alle Arten von Tun und Lassen beziehen. Die begangene Handlung kann Reue und Schuldgefühl auslösen. Wer das geschrieben hat, weiß ich nicht, stand jedenfalls in Wikipedia. Eine gute Beschreibung, was eine Versuchung ist. Wir wollen heute Morgen anhand unseres Predigtextes diese vier Fragen beantworten. Erste Frage, wer ist schuld an der Versuchung? Die zweite Frage, bin ich schuld, dass ich versucht werde? Die dritte Frage, wie funktioniert Versuchung? Die dritte, ja, und die vierte, mit Schuld umgehen. Zu der ersten Frage, wer ist schuld an der Versuchung? Wer ist schuld? Wer ist schuld, dass wir versucht werden? Wer ist schuld daran? Ist es vielleicht sogar Gottes Schuld, dass ich versucht werde? Oder, wenn wir daran denken, dass wir im Vater unser beten und führe uns nicht in Versuchung, könnte man ja an diesen Gedanken, auf diesen Gedanken kommen. Werde ich von Gott versucht? Kann Gott uns versuchen? Also, wir haben gelesen in unserem Predigtext, in dem Vers 13, da heißt es, selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Das ist die Antwort. Nein, Gott kann uns nicht versuchen und Gott wird uns auch nicht versuchen. Der Text, der Jakobus, sagt es hier ganz klar. Aber Jakobus scheint auch unser menschliches Herz zu kennen. Er ist sich bewusst, wie schnell wir einen Schuldigen suchen. Ja, er weiß, wie schnell wir auch Gott für alles Mögliche in der Welt, was schief läuft, ihm die Schuld geben wollen. Und wenn etwas in unserem Leben nicht so läuft, wie wir uns es wünschen, geben wir Gott die Schuld. Ja, so ist es doch. Und irgendwie scheint das ja manchmal sogar berechtigt zu sein. Wie gesagt, im Vater unser beten wir und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Oder in Korinther 10, Vers 13, da lesen wir die Zusage, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die über eure Kraft steigt. Also lässt uns Gott in Prüfung gehen? Das ist die große Frage. Aber Jakobus sagt ganz klar nein. Auf keinen Fall trägt Gott die Schuld. In ihm, in Gott, ist nichts Böses. Darum kann er auch nicht zum Bösen versucht werden. Und er versucht auch niemanden zum Bösen. In dem nächsten Vers, den wir dann lesen in unserem Predigtext, kommen wir dazu, wer eigentlich schuld ist. Wer ist eigentlich schuld an dieser Versuchung, dass wir versucht werden? Als wir heute Morgen von Judith den Text gelesen haben, dass der Herr Jesus in die Wüste geführt worden ist, da heißt es ja, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Aber hat Gott ihn versucht? Nein, es ist der Teufel, der die Menschen versucht. Der Teufel versucht, die Menschen zu Fall zu bringen. Und Gott will uns niemals zu Fall bringen. Es ist der Teufel. Versuchung sind für Gott nur ein Prüfmittel unseres Glaubens. Gott lässt uns in Versuchung gehen. Ja, das stimmt. Er schenkt in Anführungsstrichen entsprechende Situationen, wo unser Glauben geprüft wird und wir uns bewähren können. Aber er prüft uns nicht über unsere Kraft. Er lässt nicht zu, dass wir an diesen Prüfungen zerbrechen. In 1. Korinther 10, Vers 13, ich sagte das gerade schon, den Vers: Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das sagt der Apostel Paulus. Gott lässt es zu, dass wir in diese Versuchung gehen müssen. Aber Gott versucht uns selber nicht. Er ist nicht schuld an der Versuchung. Das ist so die erste Antwort zu der Frage, die wir uns gestellt haben. Wer ist schuld, dass es diese Versuchung gibt und dass wir in diese Versuchung kommen? Die zweite Frage: Bin ich schuld, dass ich versucht werde? In Vers 14 von unserem Bibeltext, da lesen wir: Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Ein Mensch kann ja nur überhaupt versucht werden, weil er von seinen eigenen Begierden dazu getrieben wird. Er wird von ihr sozusagen fortgezogen oder fortgerissen und gelockt. Die Begierden sind es, die uns oder unser selbstsüchtiges Wesen ist es, was uns zu diesen Versuchungen hinlockt. Ich habe, wie ich in Norwegen war, oder jedes Mal, wenn wir in Norwegen waren, haben wir ja auch geangelt. Und da haben wir die Angel genommen und dann ins Wasser reingelassen. Und in Norwegen haben wir am Meer geangelt und da sind so Dorsche und Kabeljau und Seelachs und all so ein Zeug und Makrelen. Und das Interessante ist, normalerweise, wenn man ja an so einem See angelt, hier so in Deutschland, man nimmt ja gern Regenwurm. Und wenn man so einen Regenwurm da dran hat, dann kann ich mir ja nur halbwegs vorstellen, dass der Fisch, der jetzt diesen Regenwurm sieht, sagt: Mensch, toller Regenwurm, da habe ich Hunger drauf, und dass er dann da zugreift. Aber in Norwegen, da haben wir so Metallfische, also so, die nennen sich Pilker in der Angelsprache, dran gebunden an der Angel, ist unten so ein Drillinghaken dran, und da haben wir so einen komischen Metallfisch ins Wasser gelassen. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie da so in diesem Fjord, ne, die ganzen Fische, die da irgendwie rumschwimmen, oder man sagt so, die stehen so unten so am Ufer, das geht ja so steil runter, und dann gucken sie so, und da kommt so ein Metallfisch vorbeigeschwommen. Ich kann mir ja irgendwie nicht vorstellen, dass die Fische so blöd sind. Wieso die sich gerade für so ein Metallding da interessieren, aber die interessieren sich dafür. Und ich kann mir vorstellen, dass der Fisch das Ding da so vor seiner Nase sieht und dass er so in diese Versuchung kommt, sich diesen Köder zu holen. Und genauso ist das hier in diesem Vers, in dem Vers 14, den wir gelesen haben. Der Köder lockt den Fisch. Und so sind wir auch von den Versuchungen, die uns in unserem Leben begegnen, immer wieder ja so gelockt wie so ein Fisch, der den Köder vor die Nase gezogen kriegt. Und es sind ja immer Es sind ja so vielfältige Dinge, die uns in Versuchung führen. Ich dachte so zum Beispiel an die Steuererklärung. Wir haben jetzt wieder Jahresanfang Zeit, Steuererklärung zu machen. Ja, kann ich nicht ein bisschen mehr eintragen? Oder andere Dinge, wenn ich mit Menschen rede, dass ich auch die Wahrheit erzähle, wenn ich von mir erzähle oder will ich mich ins bessere Licht stellen, dass ich ein bisschen besser dastehe und es anders erzähle, wie es wirklich ist. All das sind so Versuchungen, die uns begegnen, genauso wie der Fisch, der den Köder vor der Nase gehalten kriegt. Die Fische in Norwegen, die sind ziemlich blöd, denn die greifen nach diesem Köder und bei denen liegt es, glaube ich, nur am Wetter. Wenn gutes Wetter ist, dann haben die andere Dinge irgendwie zu tun. Aber bei schlechtem Wetter wie diesem Wetter, man fängt garantiert dort einen Fisch. Mit diesem komischen Metallköder oder mit so einem Plastikwurm oder irgendwas. Ja, und das macht dieser Vers 14 uns hier deutlich. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Es ist der Wunsch in uns drin, ja, das will ich haben. Und diese Begierde ist in uns. Es ist eine Folge des Sündenfalles und ein fester Teil des gefallenen Menschen. Und der, der an der Angel sitzt bei uns Menschen, das ist der Satan, der von außen immer wieder diese gewissen Reize uns vor die Nase hält, dass wir darauf anspringen. Die Frage ist, wer trägt denn die Schuld, wenn ich in Versuchung falle? Und bei dieser Frage müssen wir die klare Antwort geben, ich. Ich trage die Schuld. Ich kann die Verantwortung für mein Versagen in der Versuchung nicht abschieben. Der Fisch, der wird ja nicht sprechen, aber wenn er es könnte, würde er sagen, ja, ich bin da schuld, ich habe den Haken geschnappt oder ich habe den Köder geschnappt. Der wird nicht sagen, ja, der Angler ist schuld, sondern ich hätte ja auch, weiß nicht, Seetang fressen können oder einen anderen lebendigen Fisch. Und so ist das. Ich komme zu der dritten Frage. Wie funktioniert Versuchung? In Vers 14 und 15, da haben wir ja gelesen, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, birgt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Begierde des Menschen. Am Anfang steht die eigene Begierde. Das ist der erste Schritt oder die Grundlage. Ja, jeder Mensch hat diese Begierde. Die Begierde selbst bezeichnet Jakobus aber noch nicht als Sünde. Aber wenn sie empfängt, dann wird die Sünde geboren. Und das ist interessant. Der Jakobus, der vergleicht das so mit einer Schwangerschaft, diese Begierde. Die Begierde, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. So wie eine Schwangerschaft. Das ist, wenn erstmal die Begierde zugepackt hat, wie der Fisch, so können wir uns das vorstellen. Ja, dann gebiert sie die Sünde. Und interessant ist das auch, das sehen wir ja so schon bei dem Sündenfall. Und zwar in 1. Mose Kapitel 3 können wir das ja alles nachlesen. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für ihre Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 3. Die Eva, kann ich mir so richtig vorstellen, wie das gewesen sein muss im Paradies. Die hatten ja im Grunde genommen nicht viele oder eigentlich nur das eine Gebot zu halten, nicht von diesem Baum zu essen. Und dann geht sie eines Tages so durch den Garten spazieren, durch den Garten Eden und kommt an dieser Frucht vorbei. Und dann kann ich mir so vorstellen, wie sie da steht, oh, diese Frucht, die sieht so lecker aus. Da müsste ich mal von probieren dürfen. Und dann geht sie zurück, geht zu Adam und erzählt ihm davon. Und dann machen die beiden so einen Spaziergang und zufälligerweise kommen sie wieder an diesem Baum vorbei mit dieser Frucht. Und ja, das ist die Begierde. Das ist so, ja, es lockt und sie werden angelockt von dieser Frucht. Geködert von der Begierde. Ups. Vers 14. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Der zweite Schritt auf dem Weg zur Sünde. Die Begierde nimmt uns in Schlepptau, zieht uns immer näher hin zur Sünde. So wie bei Adam und Eva das zu sehen ist. Die Begierde versteht es, mich zu ködern oder vorzuziehen. Ich denke, so wie bei Adam und Eva, da heißt es, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Die sagte, komm, wir spazieren da nur mal eben vorbei, essen aber nicht davon. Und ja, dann gehen sie nur so mal da vorbei und gucken. Und ja, aber dann ist schon der Köder ausgeworfen. Und sie greifen zu der Frucht. Und dann lesen wir weiter, die Begierde gebiert die Sünde. Und dann heißt es in dem Vers 6, in 1. Mose Kapitel 3, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Und genau das beschreibt hier der Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Sünde. Sünde, ein Handeln, das das Ziel verfehlt. Eine Handlung, die sich gegen Gott und seine Leitlinien richtet. Irgendwann sind wir auf diesem Weg zur Sünde, dass es gar nicht mehr anders ausgehen kann. So ist das. Und es dauert vielleicht noch eine Weile. Man wehrt sich vielleicht innerlich noch dagegen, der Versuchung nachzugeben. Man weiß, dass das Ziel, auf das man zusteuert, falsch und böse ist. Aber man ist schon so weit, dass es unverweigerlich zur Sünde kommen wird. Und so erleben wir das auch in unserem Leben. In vielen Dingen werden wir immer wieder versucht. Und dann passiert es, ja, man sagt sich, nee, das wollen wir nicht tun oder das will ich nicht tun. Und man tut es doch. Der Apostel Paulus sagt es an einer Stelle, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Irgendwie in uns diese Begierde, ja, die ist da und wir greifen zu. Wir greifen nach der Frucht, wir greifen dazu und diese Frucht oder dieses Tun, diese Begierde gebiert die Sünde. Ja, und das Dritte, Sünde bringt den Tod hervor. Die unvollendete Sünde oder die vollendete Sünde führt zum Tod. In Vers 15b lesen wir, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Begierde des Menschen zieht ihn fort und lässt ihn in der Versuchung fallen. Darum trifft der Tod als Folge der Sünde auch den Menschen. Zum einen ist es der geistliche Tod oder der geistliche Tod, es ist die Trennung von Gott und vom Vater, so wie wir das bei Adam und Eva sehen. Und die Folge davon ist auch der physische Tod, dass der Tod in diese Welt gekommen ist. So verhält sich das. Und wir müssen uns das auch bewusst machen, oder Jakobus macht uns das auch bewusst hier in diesem Text. Das, was ursprünglich ein verlockender Köder war, bringt letztendlich den Tod. Nichts von dem verlockenden Versprechungen sind eingehalten, außer vielleicht einem kurzzeitigen Gewinn. Und so ist es auch mit unseren Erlebnissen im Alltag, wenn wir versucht werden. Gott lässt das zu, dass wir in diesen Versuchungen gehen, aber ja, er schenkt es auch, dass wir damit umgehen können, und er schenkt es, dass wir dieser Versuchung auch widerstehen können. Und so komme ich zu der letzten Frage, wie Schuld vergeht. Darum bekräftigt erneut der Jakobus in Vers 16 und 17. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung noch eines Wechsels Schatten. Also, hier sagt uns dieser Vers ganz klar, wenn wir in Versuchung geraten und fallen, dann brauchen wir nicht denken, dass das von Gott gekommen ist. Im Gegenteil, wir haben gelernt, dass das aus uns herauskommt, aus unseren Begierden, und dass es Sünde und den Tod hervorbringt. Von Gott aber kommt jede einzelne gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk, all das kommt von ihm. Und das wird sich auch nicht ändern. Das sagt dieser Vers auch. Gott wird sich nicht ändern. Und ich bin froh, dass mit diesem Vers der Jakobus hier nicht einfach so aufgehört hat und dass wir nur dastehen und sagen, ja, ich versage immer. In Vers 18 lesen wir, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Durch das Wort der Wahrheit wurden wir geboren, neugeboren. Durch Jesus Christus, durch sein Wort, das in unser Herz gekommen ist, haben wir Jesus annehmen können, sind wir von Neuem geboren worden, ein neuer Mensch geworden. Und das sagt hier dieser Vers aus. Wir sind zu einem neuen Wesen geworden. Und das hilft uns und bewahrt uns ja auch davor, dass wir Anfechtungen und Sünde, dass wir das erkennen können und dass wir denen widerstehen können. Mit dem Beginn unseres neuen Lebens mit dem Herrn Jesus, da hat sich das nämlich verändert. In unser natürliches Menschsein, so sagen wir, ja, och, ich gebe der Begierde nach, ich tue das und ist egal, welche Konsequenzen das hat. Aber dadurch, dass wir durch den Herrn Jesus zu neuen Geschöpfen, so wie es der Apostel Paulus auch schreibt, dass wir da zu neuen Menschen geworden sind und geboren sind, dürfen wir wissen, der Herr Jesus gibt uns die Kraft. Und wenn wir daran denken, wie der Herr Jesus die Versuchung in der Wüste überstanden hat, dann gibt uns das einen Anhalt. Er hat die Anfechtungen des Teufels mit dem Wort Gottes besiegt. Er hat dem Teufel das Wort Gottes entgegengehalten. Und das ist für uns, denke ich, in unserem Leben auch wichtig, dass wenn wir das merken, ach, hier gerate ich wieder in Versuchung, dass wir uns hervorrufen, was Gott zu uns gesagt hat, was in seinem Wort steht, und dass wir der Versuchung darauf die richtige Antwort geben, nämlich aus dem Wort Gottes. Das wünsche ich uns so sehr. Und wenn wir dann doch fallen und wenn wir doch der Versuchung erlegen, so heißt es im Johannesbrief, dass er treu und gerecht ist und uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von unserer Ungerechtigkeit und dass er uns ewiges Leben schenken will. Das hat er getan. Warum? Weil Jesus in der Wüste den Versuchungen nicht erlegen ist, sondern weil er gesiegt hat. Und das hat den Weg frei gemacht zum Kreuz auf Golgatha. Weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist er auch dafür gestorben, wenn wir durch die Versuchung, durch unsere Begierden in Sünde fallen. Wir dürfen zu ihm ans Kreuz kommen und unsere Sünden ihm bekennen. Und dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle Schuld. Und so dürfen wir leben mit ihm. Ich wünsche uns das für den heutigen Sonntag, dass wir vielleicht darüber mal nachdenken und Ja, und wünsche uns auch eine gesegnete Woche in dem Bezug dahin, dass wir da vielleicht mal drüber nachdenken, wann wir ja diesen Versuchungen begegnen und wie es mit unseren Begierden aussieht, unseren selbstsüchtigen Wesen, und dass wir immer wieder dahin kommen, dass wir ja uns unter das Kreuz stellen und dem Herrn die Dinge sagen, die bei uns schieflaufen. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen für die kommende Woche und darüber hinaus natürlich auch. Amen. Ich möchte einladen zum Gebet und möchte bitten, dass zwei oder drei